Verstehen und festhalten, das sind so zwei Wörter, die beschreiben ganz gut, worum es heute gehen soll. Aber bevor wir einsteigen, habe ich euch nochmal so mitgebracht, was war eigentlich, wo stehen wir gerade in der Reihe? Und wir sind an dem Punkt, wo Josua das Volk Israel durch den Jordan geführt hat. Der Uwe hat uns letzte Woche mit reingenommen in diese Geschichte, wie dann das Wasser am oberen Teil aufgestaut wurde und nach unten abfließt und so das ganze Volk Israel einfach trockenen Fußes durch den Jordan laufen kann. Und der Uwe hat noch uns einfach voll mitgegeben, wie cool es ist, wenn auch wir Gottes Gegenwart mitten in unsere Herausforderungen und Schwierigkeiten stellen und was für einen Unterschied das macht. Und genau an der Stelle soll es heute weitergehen. Und bevor ich die Verse vorlese, die für heute dran sind, ist noch ein Vers wichtig, der so zwischen den beiden Teilen steht. Und da gibt Gott dem Volk oder Josua einen Auftrag und er sagt: Hebt mitten aus dem Jordan 12 Steine auf, von der Stelle, wo die Füße der Priester stillstehen, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Lager nieder, wo ihr diese Nacht bleiben werdet. Also sie sind noch mittendrin, noch wahrscheinlich alle Sachen müssen mit durch den Jordan und Gott sagt halt stopp, jetzt erstmal noch 12 Steine mitnehmen, das wird wichtig sein. Und da sind wir genau an der Stelle, wo es heute weitergeht und da heißt es: Es war aber der 10. Tag des 1. Monats, als das Volk aus dem Jordan hinaufstieg. Und sie lagerten sich in Gilgal, östlich von Jericho. Und die 12 Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua auf in Gilgal und sprach zu den Israeliten: Wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr ihnen kundtun und sagen: Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan, als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart, wie der Herr, euer Gott, am Schilfmeer getan hatte, dass er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgegangen waren, auf dass alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist und ihr den Herrn, euren Gott, fürchtet alle Zeit. Als nun alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordans nach Westen zu wohnten, und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, wie der Herr das Wasser des Jordans ausgetrocknet hatte, vor den Israeliten, bis sie hinübergegangen waren, da verzagte ihr Herz und der Mut verließ sie beim Anblick der Israeliten. Genau, also das sind die Verse, wo es heute drum gehen wird und ich finde es voll cool, weil man voll viel aus diesen paar Stellen eigentlich lernen kann. Und zuerst will ich euch nochmal mit reinnehmen in die ersten drei Verse und da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Also es geht erstmal um diese 12 Steine, wo Gott sagt, nehmt sie mit, die sind wichtig und er sagt auch, für wann die wichtig sind. Also er sagt, nehmt sie mit, aber sie werden später nochmal viel mehr, also viel wichtiger sein als jetzt. Und ich habe mich zuerst gefragt, warum Steine? Und ich habe mal Bilder von Steinen mitgebracht. Also es gibt ja voll verschiedene Steine. Es gibt Großes, gibt ganz, ganz kleine. Und ich glaube, oder mir ist zuerst eingefallen, warum Steine? Okay, Steine waren halt wahrscheinlich da. Steine im Fluss gibt es halt viele und Gott nimmt das, was vor Ort ist. Aber so ein Stein ist auch noch, also wenn man sich mal die Eigenschaften anschaut, habe ich mir gedacht, das ist schon krass und es hat dann auch nochmal, man kommt tiefer in die Aussage vielleicht auch rein. Ein Stein ist hart, ein Stein ist fest, ist nicht so leicht kaputt zu machen. Ein Stein übersteht lange Zeiten, das ist im Wasser, bleibt er bestehen, im Feuer bleibt er bestehen, bei Kälte bleibt er bestehen. Der hält ganz schön viel Druck aus, ehe er kaputt geht. Und ich habe überlegt, auch in der Bibel werden Steine immer mal wieder an wichtigen Stellen eigentlich benutzt oder ist von Steinen die Rede. Auch Mose kriegt auf Steintafeln, die 10 Gebote, also es ist auch was, was anhalten soll, was das Volk begleiten soll. Und auch vor dem Grab Jesu war auch ein Stein. Oder auch in dem Gleichnis, wo es heißt, wir sollen unser Haus auf einem Stein, auf einem Felsen bauen. Also irgendwie immer, wenn es darum geht, dass was beständig ist, dass was Halt hat, dass was fest ist oder was wichtig ist auch, da kommen Steine vor. Und hier habe ich mir nochmal genauer den Ort Gilgal angeschaut und das heißt Ort der Stärke und Josua nimmt das als Ort und kommt da auch immer wieder zurück. Also es ist irgendwie ja, ein starker Ort. Aber auch, wie ich vorher schon gesagt habe, Gott gibt auch eine Begründung, warum sie die Steine mitnehmen sollen. Und er sagt, für später und für später, wenn eure Kinder mal fragen. Und das finde ich auch richtig cool, weil wenn man sich vorstellt, die laufen da gerade durch, die haben viel Gepäck, die haben viele Tiere dabei, es war eine lange Reise, dann trotzdem sollen sie die Steine mitnehmen, vielleicht sehen sie es in dem Moment gar nicht ein und denken sich so, oh Jesus oder Gott, oh, kein Bock, jetzt den Stein mitzunehmen noch, wir haben schon genug. Aber er, also Gott weiß, es ist voll wichtig für später. Und deswegen heißt auch der erste Punkt, den ich heute habe, Erinnerung, weil das sind Steine, die dem Volk helfen sollen, sich zu erinnern. Genau, Gott gibt ein sichtbares Zeichen. Er tut da gerade voll das Wunder, die sind mittendrin. Wahrscheinlich in dem Moment brauchen sie doch gar keine Erinnerung. Da wissen sie voll, boah, Gott handelt gerade, Gott ist am Wirken, Gott macht was, wir sind trockenen Fußes durch den Jordan gelaufen. Wahrscheinlich sind sie gerade voll begeistert, voll ergriffen davon, was ja, Gott gemacht hat, vielleicht auch noch so ein bisschen ungläubig. Hä, passiert das gerade wirklich? Wie krass. Jetzt in dem Moment brauchen sie bestimmt keine Erinnerungssteine. Vielleicht können sie es auch gar nicht sehen, hey, warum brauchen wir das jetzt? Aber Gott weiß, dass sie es in Zukunft brauchen werden. Der, der gestern war, heute ist und morgen sein wird, hat auch die Zukunft schon von seinem Volk im Blick. Und er weiß, was es brauchen wird. Er weiß nicht nur, was es im Hier und Jetzt braucht, er weiß auch, was es morgen brauchen wird. Und Gott baut hier eine Erinnerungskultur auf mit seinem Volk. Er sagt, ihr sollt euren Kindern kundtun, sagt's weiter, erinnert euch immer wieder daran, was ich getan habe. Und das fällt auch allgemein auf in der Bibel, ganz oft ist doch, steht dann erstmal so, ja, wie schon unsere Väter, Abraham, Isaak, Jakob, es wird immer wieder erzählt und das Volk erinnert sich an das, was es getan hat. Und ich glaube, früher und auch heute brauchen wir so eine Erinnerungskultur. Im ersten Moment, wo ich es gelesen habe, dachte ich mir so, boah, wir heute brauchen es noch viel mehr, weil wir in unserer Erlebnisgesellschaft immer von Erlebnis zu Erlebnis leben sozusagen und voll oft, also so die Tradition nicht mehr so wichtig ist. Aber auch damals haben die das genauso gebraucht. Ich habe dann an die Stelle gedacht, wo das Volk durch die Wüste läuft und eigentlich Tag für Tag die Versorgung erlebt, Tag für Tag erlebt, dass Manna vom Himmel kommt. Und sobald sie mal Gott nicht erleben, dann fangen sie schon zu murren an und sagen, oh, wo bist du? Wären wir nur in der Sklaverei geblieben. Und genau wie früher, ich glaube, das ist einfach, was wir Menschen brauchen. Wir brauchen Dinge, ja, an die wir uns erinnern können, Marke in unserem Leben, wo wir zurückdenken können, wo wir uns festmachen können, wo wir uns, ja, dran halten können. Und Gott weiß, dass wir es brauchen und das finde ich voll cool. Und wie ich schon gesagt habe, dass ich heute hier stehe, ja, ist irgendwie eine verrückte Geschichte, weil ich bin gerade wirklich mitten in meinen Prüfungen. Also ich hatte letzte Woche eine und habe in 2 Wochen wieder eine. Und als der Tobi mich gefragt hat, ob ich heute predigen will, wusste ich das schon. Also ich wusste, okay, es wird viel sein, aber ich also wir mit Sonderpädagogik, wir dürfen das aufteilen ein bisschen. Also ich hatte vor 2 Jahren schon mal 2 Examensprüfungen und da war es richtig cool. Da habe ich mit meiner Lernpartnerin, haben wir immer wieder gebetet, dass in dieser Zeit wirklich Gottes Reich unser Fokus ist und wir uns nicht ja, davon bestimmen lassen, was wir machen müssen von diesen ganzen Literaturlisten, wo man immer denkt, wow, man kann immer mehr machen und man ist nie fertig. Und wir durften so krass erleben, wie das ein Fokus ist, der gut ist. Wo man erlebt, dass Gott segnet, dass er dabei ist. Und als der Tobi dann gefragt hat, ob ich heute predigen möchte, habe ich gedacht, boah, eigentlich könnte das wie so mein Erinnerungsstein sein. Also als ich dann den Text gelesen habe, war es perfekt passend, weil ich mir gedacht habe, ja, ich will mich daran erinnern und darauf vertrauen, dass es auch wieder, also dass Gott so ist und dass es auch wieder gut ist, wenn wir den Fokus auf Gottes Reich haben. Und mir ist voll wichtig, dass es gar nicht darum geht, viel zu machen. Also klar, es ist jetzt viel noch eine Predigt vorzubereiten, aber das ist nicht das, was Gott von mir wollte. Er wollte nicht, mach noch mehr, leiste noch was, sondern ihm ging es voll um den Fokus. Weil wenn man so viel lernt und liest, das ist dann immer im Kopf und man beschäftigt sich ja voll intensiv damit und ist ja auch gut. Aber dadurch, dass Gott mir die Predigt noch gegeben hat, hatte ich immer wieder ja auch Zeit, wo ich mich darauf konzentrieren musste, was ist Gottes Wort. Und was einfach voll verändert, welchen Fokus habe ich, was bestimmt mein Denken, was bestimmt mein, ja, mein Inneres. Und das ist, glaube ich, das, worum es Gott geht. Es kann ganz verschieden sein. Bei mir war es jetzt durch die Predigt, aber wir können das, glaube ich, durch ganz verschiedene Arten und Weisen das machen, dass sich eben nicht der Blick nur noch auf die Berge von Arbeit oder To-Dos richtet, sondern ja, dass unser Fokus das Reich Gottes im Blick hat, weil das ist das, was wirklich erfüllt. Und ich fand es auch noch spannend, jetzt zurück zur Geschichte, wenn wir uns anschauen, wann macht Gott es? Er macht es mitten in einem Wunder. Er sagt es nicht, wenn es dem Volk gerade nicht so gut geht oder wenn es schwierig ist, sondern er macht es aus dem Positiven heraus. In einer positiven Zeit sagt er, macht es. Das hilft euch dann vielleicht für andere Zeiten. Genau, warum macht er es? Er macht es, damit wir was halt Greifbares, was vor Augen haben, wenn es schwer wird. Und ich glaube auch, Gott will Dinge festhalten. Er weiß, was wir brauchen und er will das ja auch festhalten und es erzählt wird. Wir haben die ganze Bibel gekriegt, dass wir sehen, was Gott schon getan hat, wo er Dinge festgehalten hat. Und das mit diesen Erinnerungssteinen kommt gar nicht nur an dieser Stelle vor. Es gibt im Alten Testament nochmal einen Vers in Jeremia 31, Vers 21. Da heißt es, richte dir Wegzeichen auf. Setze dir Steinmale und richte deinen Sinn auf die Straße, auf der du gezogen bist. Kehr zurück, Jungfrau Israel, kehr zurück zu diesen deinen Städten. Also das scheint wirklich was zu sein, was Gott für voll gut empfindet und wo er sagt, es hilft euch, macht es. Genau, ich will nochmal die Verse einfach vorlesen, um die es geht und da jetzt nicht mehr auf, jetzt habe ich ja zwei so Aspekte rausgegriffen und diesmal geht es mehr darum, wie handelt Gott. Ich lese einfach nochmal vor. Es war aber der 10. Tag des ersten Monats, als das Volk aus dem Jordan hinaufstieg und sie lagerten sich in Gilgal, östlich von Jericho. Und die 12 Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua auf in Gilgal und sprach zu den Israeliten. Wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr ihnen kundtun und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan. Als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart, wie der Herr, euer Gott, am Schilfmeer getan hatte, dass er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgegangen waren. Und ich will mich nochmal reinversetzen in die Situation, wo die gerade sind. Das Volk, das war ja riesig, es waren richtig viele Leute unterwegs. Die hatten viel Gepäck, die hatten Tiere dabei. Das Wasser war gerade zurückgegangen. Sie haben gerade voll erlebt, was hat Gott getan. Waren vielleicht am Ausruhen, die sind ja da jetzt schon den 10. Tag, haben sich gerade so ausgeruht. Und jetzt sagt Gott, richtet es auf. Richtet euch ein Erinnerungsmal. Oder richtet die Steine auf, die sie mitnehmen sollten. Und das Volk hat vielleicht viel mehr im Blick, wo geht's hin. Also die kommen ja aus der Sklaverei und wollen ja endlich ins verheißene Land. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt auch denken, boah ja, jetzt auf geht's, jetzt halten wir uns doch nicht noch mal länger hier auf, sondern jetzt, wir wollen endlich dahin, wo Milch und Honig fließen. Wir haben Bock, das jetzt zu sehen. Und ich habe mich gefragt, eigentlich, vielleicht hat Gott es doch auch im Blick, so das Ziel, endlich. Der hat 40 Jahre gewartet, weil das Volk doch noch durch die Wüste ziehen musste, weil es ungehorsam war. Und jetzt endlich hat er einen treuen Anführer und endlich kann er sein Volk dahin bringen, wo er, was er schon so lange vorhat. Aber für Gott scheint erstmal was anderes wichtig zu sein. Er sagt, haltet inne, richtet die Steine auf. Und deswegen ist mein nächster Punkt Vertrauen. Gott nimmt sich Zeit, um dem Volk zu zeigen, was es braucht. Er sagt, haltet inne, setzt euch Marker. Und ich habe mich gefragt, mache ich das auch? Setze ich mir auch Marker, wenn ich Gott erlebe, wenn ich gutes Gespräch habe, wo Gott mir begegnet, schreibe ich mir das auf? Hänge ich mir Bibelverse auf, um mich zu erinnern, was ist die Wahrheit, was soll mein Denken bestimmen? Mache ich mir vielleicht Post-its an den Spiegel oder sonst wohin? Habe ich ein Buch, wo ich wirklich vielleicht aufschreibe, was Gott tut in meinem Leben, wo ich erlebe, dass er mich versorgt, dass ich, ja, wo was klappt, was ich nie erwarte, wo ich seinen Segen krass erleben kann? Mache ich das? Gott, es ist wichtig, dass ich es mache. Er will das. Das ist nichts, was wir müssen. Und wo er sagt, ja, mach das möglichst oft und das ist jetzt voll der Druck. Nee, er sagt, es tut dir gut. Das finde ich immer wieder so cool in der Bibel oder in den Texten zu lesen, dass er eigentlich will, dass, ja, er will was von uns, weil er weiß, es tut uns gut. Er will das für uns, dass es uns besser geht. Er sehnt sich so sehr danach, dass sein Volk ihm vertraut. So sehr, dass er sogar unterstützt dabei, dass er sagt, hey, ich zeige euch, wie geht's leichter. Er zeigt, hey, ich will euch bewusst machen, wo ich wirke in eurem Leben, damit ihr daran festhalten könnt. Und ich glaube, auch das ist was, was wir in positiven Zeiten trainieren dürfen und wo wir in harten Zeiten davon profitieren können, dass wir ja Dinge aufschreiben, an ihnen festhalten, sie verstehen. Also ich glaube, Gott sagt auch, hey, versteht mal hier, ich habe da gerade ein Wunder getan, ich bin da gerade am Wirken, ich bin's. Und dass wir dann dran festhalten können. Und bei dem mein dritter Punkt, da möchte ich vor allem auf den Vers 24 eingehen. Da heißt es, auf dass alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist, und ihr den Herrn, euren Gott, fürchtet alle Zeit. Ja, sein Handeln hat, also klar, das Ziel, dass sein Volk ihn kennt, einen Erinnerungsstein hat, ihm Vertrauen lernt, aber sein Handeln geht noch darüber hinaus. Das hat es ja alle Völker der Erde im Blick. Gott wünscht sich, dass ja auch andere Völker erkennen, wie Gott ist, wie mächtig seine Hand ist und wie gut er mit seinem Volk umgeht. Alle sollen das erkennen. Und deshalb ist mein dritter Punkt Bekenntnis. Gottes Handeln soll sichtbar sein. Er will, dass das, was wir erleben, nicht für uns bleibt, nicht verschüttet wird, nicht überdeckt wird. Er will, dass es sichtbar ist vor anderen, vor Geschwistern, aber auch vor Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Es ist dafür da, geteilt zu werden. Und auch das habe ich schon vorher erleben dürfen, als es mir mal nicht so gut ging, als ich gezweifelt habe, als ich überlegt habe, macht es überhaupt Sinn für mich? Das ist so wertvoll, wenn einem andere dann erzählen, was sie mit Gott erleben, weil dann bleibt man dran. Dann fragt man sich so, hey, da muss was sein, wenn die es so erleben, ich will es auch wieder erleben. Genau, das soll ein sichtbares Zeichen sein, dass Gottes Handeln sichtbar wird. Und es ist ermutigend und ich will mir wieder mehr vornehmen, das wirklich zu teilen und ja auch nachzufragen, hey, was erlebt ihr mit Gott, Zeugnis zu geben und einfach zuversichtlich zu sagen, ja, wie wir mit Gott leben, auch vor anderen. Das ist für mich immer wieder eine Herausforderung, gerade auch jetzt meine Lernpartnerin, die ist nicht Christ und ich wünsche mir einfach voll, dass sie an dem sieht, wie ich lebe, wie ich rede, dass sie da Gottes Handeln auch sieht. Und auch wenn ich jetzt noch nicht am Ende bin von der Predigt, möchte ich trotzdem kurz eine Zeit der Stille machen, ja, wo du einfach überlegen kannst, wo stehst du, wo stehe ich, wo bin ich neu herausgefordert, vielleicht Schritte zu gehen in diesen drei Aspekten: erinnern, vertrauen oder bekennen. Ja, am Ende möchte ich nochmal an den Ort zurückkehren, wo das passiert ist, wo Gott es sagt und wo die Steine aufgerichtet werden. Und der Ort, an dem das passiert, der heißt Gilgal. Und ich habe mal in einem Bibellexikon nachgeguckt und da kommt dann gleich, also das ist der Ort, wo die 12 Gedenksteine stehen, das ist das Erste. Und dann ist es aber auch der Ort der Beschneidung, also da, wo dann das Volk ja, beschnitten wird. Und auch, was da auch noch stand, das ist der Ort, wo die Schande Ägyptens abgewälzt wurde. Also das ist ganz klar, Ägypten liegt jetzt hinter ihnen, vor ihnen liegt das verheißene Land, vor ihnen liegt Freiheit. Und das ist irgendwie cool, weil das ist im Alten Testament, aber es ist trotzdem so der Ort der Befreiung, es ist ein Ort des Bundes, also sie wurden ja da beschnitten. Und Genau. Auch im Neuen Testament haben wir so einen Ort. Und dieser Ort ist Golgatha. Und das ist auch der Ort, ich habe da einen Vers gefunden in Kolosser 2, Vers 11. Da heißt es, in ihm seid ihr auch beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Leben ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Also auch hier ist es ein Ort der Beschneidung, ein Ort, wo Ägypten hinter uns liegt, also die Gefangenschaft ist hinter uns, ist nicht mehr Gegenwart, ist nicht mehr Zukunft. Vor uns liegt Freiheit. In Jesus haben wir Freiheit. Und auch über Jesus heißt es in der Bibel, dass er der Eckstein ist. Deswegen ist mein letzter Punkt heute Jesus Christus, der Eckstein. Und da habe ich nochmal einen Vers von 1. Petrus 2, Vers 6, da heißt es, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Der Ort im Alten Testament Gilgal, der weist schon auf das hin, was kommen wird. Die Stelle, die gibt schon dem Volk so einen Vorgeschmack auf das, was Gott vorhat, was er geplant hat. Und er hat geplant, dass Jesus Christus kommt, dass er der Eckstein für uns wird, der für uns Erinnerung ist. Erinnerung in dem Sinn, dass wir, egal was ist in unserem Leben, egal welche Stürme, egal welcher Sonnenschein, welche guten Zeiten gerade sind, wir sind dazu aufgefordert, ja, uns an das zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Es wird Zeiten geben, da fühlen wir nichts, da erleben wir nichts, da fühlen wir uns vielleicht fern von Gott und haben vielleicht auch manchmal keinen Bock drauf. Aber eins ist immer sicher, Jesus ist ein Erinnerungsstein und wir dürfen an das denken, was er für uns getan hat, uns es immer wieder neu bewusst machen und ja, ins Hier und Jetzt holen. Und ich glaube, das gilt gerade in Herausforderungen oder Zeiten von Zweifeln. Und da ist für mich auch noch besonders wichtig geworden, so diese Seite des Menschen in Jesus. Also er ist ja Gott und er ist Mensch. Aber mich fasziniert es so, dass wir einen Gott haben, der wirklich Mensch wird, wo wir uns erinnern dürfen und sagen dürfen, hey, egal wo ich durchgehe, Jesus kennt es zutiefst. Er hat es selber erlebt und er ist jetzt, und er will hier sein und mir beistehen, uns verstehen, ob es Angst ist, ob es was auch immer. Und dadurch macht er es uns eigentlich einfacher, ihm zu vertrauen. Er will uns so nah sein, dass wir ihm vertrauen können. Er ist ein Freund, an den wir festhalten dürfen. Und er will uns auch das erklären, was er tut, dass wir es verstehen und ja auch vertrauen können. Und es ist das Bekenntnis schlechthin. Jesus, du stehst hoch über allen. Du bist für mich gestorben. Wir wollen ihn ehren. Das ist das, was uns unterscheidet von anderen Religionen, von anderen Menschen, die keinen Gott haben. Das ist unser Bekenntnis. Und so wie die 12 Steine symbolisch für ganz Israel vielleicht zu sehen sind, so ist jetzt der Stein, gilt für alle. Und es heißt in Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und ich würde zum Ende noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir dich kennen dürfen, dass du unser Zentrum bist, dass du derjenige bist, der so viel getan hat für uns, an das wir uns erinnern dürfen, ja, der Freund ist, wo wir vertrauen dürfen und wo wir erleben dürfen, dass es einen Unterschied macht, wenn wir mit dir unterwegs sind. Danke für deine Gegenwart jetzt hier und ich danke dir für jeden Einzelnen und ich bitte dich, dass das tiefer in unser Herz rutscht, dass du ja wirklich Gott bist und Mensch und dass du mit uns einen Weg gehst und dass du uns lehrst zu verstehen und an dir festzuhalten, egal was ist in unserem Leben, unabhängig von Umständen. Amen.